Guten Morgen, hallo. Stellt euch vor, ihr seid in einem Kinderzimmer und ihr seid dort mit einem Kind zusammen und dieses Kind baut mit Legosteinen. Und das hat schon richtig viel gebaut und jetzt ist es fast am Ende und es fehlt noch ein Stein. Und ihr reicht dem Kind den ersten Stein, einen so mit zwei Pins, nein, das ist nicht der richtige. Reicht ihr dem Kind einen mit drei Pins? Nein, auch nicht der richtige. Vier? Auch nicht. Ein Pin? Auch nicht. Und ihr werdet langsam kribbelig, ne? Und da ist so eine Riesenkiste vor euch und ihr selber wühlt die ganze Kiste durch und reicht dem Kind einen Stein nach dem anderen, Glitzer und nicht Glitzer und so, aber es ist nicht der richtige dabei. So langsam, ja, bei den Erwachsenen, ne, die auch immer die Uhr im Blick haben, ja, kommt so ein bisschen vielleicht Ärger auf, ne? Ist doch egal, was für ein Stein, ja, sieht sowieso nach nichts aus, was dann, ja, kann doch irgendeiner gebraucht werden von dem Kind. Aber das Kind hat einen ganz bestimmten Stein im Blick, den es kennt. Und nach diesem Stein sucht es. Und es gibt nicht auf, bevor es nicht genau diesen Stein gefunden hat, der genau an diese Stelle gehört. Kinder haben die Fähigkeit, in ihrem Rahmen und in ihrem Verständnis zu sehen, was fehlt. Und das Lego ist nur ein Beispiel dafür. Und Jesus, als er Mensch gewesen ist, hatte haargenau dieselbe Fähigkeit im Hinblick auf Menschen zu sehen, wer fehlt, wer eigentlich dazugehört, aber wer nicht da ist. Und deswegen war er liebend gern und immer wieder mit Menschen zusammen, mit denen ein vernünftiger Jude eigentlich keinen Umgang pflegte. Mit Zöllnern, Zollbeamten und mit anderen, die offensichtlich einen sündigen, einen nicht adäquaten Lebensstil hatten. Und genau darüber redet unser Predigttext von heute aus Lukas Kapitel 15, die Verse 1 bis 10. Wir hören ihn und ihr, wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft gerne mitlesen.
Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Oder wie ist es, wenn eine Frau 10 Silbermünzen hat und eine davon verliert? Zündet sie da nicht eine Lampe an, kehrt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie die Münze gefunden hat? Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Münze wiedergefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt.
Es ist ein Doppelgleichnis und ich darf euch beruhigen, auch wenn es ein Doppelgleichnis ist, werde ich nicht doppelt so viel Zeit verwenden, ja, um das zu erklären und uns damit reinzunehmen. Eher im Gegenteil. Ich möchte anhand von drei Fragen ein paar Aspekte mit euch beleuchten, die uns helfen zu verstehen, warum Jesus dieses Gleichnis in diese Situation hineingesprochen hat. Es geht zuallererst einmal, und das drängt sich ja auch, dass das Thema Verlorenheit ist. Und die erste Frage, die ich mit euch beleuchten möchte, ist die Frage, wer ist denn verloren? Und diese zwei Beispielgeschichten, das ist ja übersetzt der Begriff Gleichnis, die etwas verdeutlichen sollen, die eine tiefere Wahrheit verdeutlichen sollen, die uns auch etwas von Gottes Charakter und von Gottes Herz offenbaren sollen, wie sein Herz schlägt und warum sein Herz so schlägt, wie es schlägt, machen Folgendes deutlich. Am Beispiel des Schafes. Verloren ist nicht zuallererst jemand, der sich nicht in richtiger Weise verhält. Das war offensichtlich, dass die Zöllner und die anderen, die keinen vernünftigen, keinen adäquaten, keinen richtigen Lebensstil hatten, nicht passend waren für viele andere. Das war ganz offensichtlich und darüber haben sich die Zöllner, die Pharisäer und die Schriftgelehrten ja auch aufgeregt. Aber Jesus sagt, versteht ihr, so schlägt mein Herz nicht. Mein Herz schlägt nicht in allererster Linie dafür, dass sich hauptsächlich jemand möglichst richtig verhält, sondern mein Herz schlägt für die, die verloren sind. Und Verlorenheit definiere ich anders in erster Linie, als nur nicht den perfekten Lebensstil zu haben. Verlorenheit definiere ich so, sagt Jesus. Schaut euch das Schaf an. Das Schaf von seiner Natur her ist dazu bestimmt als Lebewesen, zu einem größeren Ganzen zu gehören, zu einer Herde zu gehören. Ein Schaf, was allein ist, geht eigentlich nicht, wenn es vernünftig aufwachsen soll, wenn es seiner Natur entsprechend leben soll. Und so ist ein Mensch dazu bestimmt, zu einem größeren Ganzen zu gehören, nämlich zu der Familie Gottes. So wie das Schaf verloren ist, wenn es nicht bei der Herde ist, so sagt Jesus, ist ein Mensch verloren, der nicht in der Familie Gottes ist, der keinen Bezug und keine Nähe zu Gott, dem Schöpfer, hat. Zu ihm als der Quelle des Lebens, zu ihm als dem Versorger, zu ihm als dem Hirten. Und das ist ein zweiter Aspekt, den wir darin erkennen können. Ein Schaf ist dazu bestimmt und auch davon abhängig, vom Hirten versorgt und geschützt zu werden. Sonst, so wie das verlorene Schaf, ist es in Gefahr für sein Leben. Entweder es kommt unter wilde Tiere oder es verletzt sich und es hat keine Chance auf Heilung. Und Jesus sagt, das Herz meines Vaters und mein Herz schlägt für Menschen, und jeder Mensch, der sich nicht von mir versorgen lässt, der nicht in meinem Schutzraum ist, der nicht unter meiner Leitung des besten aller Hirten ist, und so hat Gott sich selbst seinem Volk vorgestellt als der Hirte und hat sein Volk selber als eine Schafherde bezeichnet, die unter seinem Schutz sind und nur unter seinem Schutz auch wirklich gedeihen können und leben können. So definiert jemand einen Mensch als verloren, der außerhalb von Gottes Schutz und von Gottes heilsamen Einfluss ist. Und ein Bild der Münze, und es ist irgendwie so, als wenn Jesus sagt, ich möchte wirklich, dass ihr versteht, wie mein Herz schlägt. Und deswegen reicht mir dieses eine Beispiel, diese eine Beispielgeschichte nicht, sondern ich packe noch eine obendrauf mit einer verlorenen Münze, einem Bild aus dem Alltag. Im Bild von der Münze, sagt Jesus, ist jeder verloren, der eigentlich zu dem wertvollen Besitz von jemandem gehört, so wie die Münze zu dem wertvollen Besitz der Frau gehört, aber er ist im Moment nicht auffindbar, nicht da. Nicht da, wo der Besitz eigentlich ist. Und Jesus sagt, so ist ein Mensch aus meinem Herzen heraus verloren, wenn ein Mensch fehlt, wenn ein Mensch nicht da ist, wo er hingehört, nämlich in die Gegenwart Gottes und unter der Leitung Gottes und sich auch sehen kann als Besitz Gottes, als wertvoller Besitz Gottes. Und so wie die Münze auch nicht am vorgesehenen Platz ist, damit die Frau mit dieser Münze arbeiten kann, so ist jemand verloren, der nicht am von Gott vorgesehenen Platz ist in seinem Leben. Mal ganz grundsätzlich in seiner Gemeinschaft, in der Beziehung zu ihm, in seiner Familie, aber eben dann vielleicht auch an einem Ort, wo Gott nicht mit ihm arbeiten kann, wo Gott nicht das, was er in diesen Menschen hineingelegt hat, nicht hervorbringen kann durch seine Leitung und seine Führung. Jesus sagt, versteht ihr, ihr lieben Schriftgelehrten, das ist Verlorenheit. Verlorenheit ist nicht in erster Linie, wenn jemand sich nicht adäquat verhält, sondern das ist Verlorenheit. Und ich möchte, dass ihr durch diese Beispielgeschichten das Herz eures Gottes neu erkennt und dass ihr euch von diesem Herzen anrühren lasst und von diesem Herzen neu in Bewegung bringen lasst. Und die zweite Frage ist ja, wie reagiert Gott auf Verlorene oder Verlorenes? Und es wird deutlich im Bild vom Schaf, er geht so lange nach, bis er es findet. Er lässt das meiste seines Volkes zurück, damit er dem wenigen, was noch fehlt, was noch verloren ist, nachgeht und es endlich erreicht. Das ist Gottes Herz. Und darin geht Gottes Herz auf, wenn er Verlorenem nachgehen kann. Und er tut ein zweites in der Beispielgeschichte vom Schaf. Er nimmt es, das was verloren war und sich hat finden lassen, auf die Schultern und trägt es, bis es nach Hause gekommen ist. Von Verlorenheit zum Gerettetsein kommen ist manchmal eine einzige Entscheidung. Manchmal ist es aber auch ein langer Weg. Und Jesus sagt, mein Herz schlägt für Verlorene und ich finde sie nicht einfach nur in ihrer Verlorenheit, sondern ich nehme sie auf und ich nehme sie auf meine Schultern. Ich trage sie so lange, bis sie letztendlich da sind, wo sie hingehören, bis sie zu Hause sind. Und der dritte Aspekt wird deutlich, Gott teilt seine Freude über das gefundene Verlorene gern mit anderen. Und dieser Aspekt kommt in beiden Gleichnissen vor, in beiden Beispielgeschichten und macht deutlich, dass es Gott wirklich wichtig. Gott hat eine unglaubliche Freude daran, wenn Verlorene sich finden lassen. Und er kleidet das in diese Beispielgeschichten. Er sagt, das kann doch gar nicht anders sein, wenn der Hirte das verlorene Schaf, was er so lange gesucht hat, findet und er so glücklich ist, so happy ist für sich selber, dass diese Freude sich Raum bricht und dass er diese Freude teilen möchte mit anderen, mit seinen Kollegen, mit seinen Freunden. Und diese Frau, die endlich diese verlorene Münze gefunden hat, es kann doch gar nicht anders sein, als dass diese Freude sich Raum bricht und diese Freude ins Leben von anderen hinein sprudelt und mit anderen geteilt werden möchte. Freude ist ein entscheidendes Element im Herzen Gottes, wenn es um Verlorene geht. Wenn Verlorene sich finden lassen. Gott hat eine angeborene Schwäche für Verlorene. Theologisch stimmt das natürlich nicht, weil Gott nichts angeboren hat, weil er ewig ist und nicht geboren wurde. Schon klar. Aber wenn wir sagen, das ist ihm oder das ist ihr angeboren, dann meinen wir damit, das liegt ihm oder ihr eine Person so tief im Wesen drin, dass es gar nicht anders geht, als dass dieses Verhalten, als dass dieser Charakterzug sich immer wieder Bahn bricht. Und so tief liegt die Sehnsucht im Herzen Gottes nach den Verlorenen, dass ich mir erlaubt habe, das mal so zu bezeichnen. Gott hat eine angeborene Schwäche für Verlorene. Gott sieht, wer noch fehlt, wer eigentlich dazugehört. Und ihm tut es weh, dass auch unter uns, in unserer Landauer Gemeinde oder wo immer du herkommst, Menschen fehlen, die eigentlich dazugehören. Und vielleicht bist du selber so jemand auch, der dich in diesen Charakterbeschreibungen eines Verlorenen wiedergefunden hat. Und keine größere Freude hätte Gott, als wenn du heute Morgen dich auf Gott zubewegen würdest, wenn du dich von Gott finden lassen würdest oder dich wieder neu von Gott finden lassen würdest. Wenn du dir eingestehen würdest, dass, obwohl du dich vielleicht nicht so fühlst, du trotzdem in deinem Herzen aus Gottes Sicht verlorener bist, als du selber glaubst zu sein. Seine größte Freude ist, wenn er Menschen, die bisher verloren waren, finden lassen kann und nach Hause bringen kann. Und er scheut keinen Aufwand, so wie der Hirte keinen Aufwand gescheut hat, um Verlorenem nachzugehen. Und so hat Gott in der Person seines Sohnes Jesus die Verlorenheit, alle Verlorenheiten auf sich genommen, damit Menschen aus der Verlorenheit von Gott gerettet werden können und in seine Familie zurückkommen können. Das umschreiben wir mit diesem Begriff Evangelium, den wir hier häufig in der Gemeinde kommunizieren. Wir sagen, da gibt es ein Zuhause, da gibt es eine Heimat. Und jeder, der noch nicht in dieser Heimat ist, jeder, der noch nicht da ist, wo er aus Gottes Sicht sein sollte, ist aus Gottes Sicht verloren. Aber es gibt einen Weg aus der Verlorenheit ins Herz Gottes. Wie reagieren wir darauf? Die dritte Frage für heute Morgen. Das kann ganz unterschiedlich aussehen, je nachdem, wo du im Hinblick auf Gott stehst. Ich habe das schon gesagt, wenn du selber empfindest, dass du eher dem Verlorenen entsprichst als dem Geretteten, dann ist die Frage für dich heute Morgen, was machst du mit dieser unbändigen Liebe, die alles riskiert hat und die alles auf sich genommen hat, damit du gefunden werden kannst? Möchtest du dein Herz weit machen dafür? Möchtest du dein Herz aufmachen für diese Liebe? Möchtest du gefunden werden? Möchtest du gerettet werden? Nach dem ersten Gottesdienst hat jemand Ja darauf gesagt und hat diesen Schritt getan. Er sagte, ich habe den Eindruck, Gott hat lange an mir gearbeitet. Und heute ist der Punkt, wo ich darauf antworte. Und das war eine riesengroße Freude, das mitzuerleben, ja, und das zu sehen. Also es ist auch an einem ganz normalen Sonntag möglich, sich in Gottes Familie hineinretten zu lassen. Auch heute, selbst wenn es warm ist. Ja, das braucht schon gar kein Hinderungsgrund sein. Und wenn du merkst, Gott arbeitet an dir, dann mache ich dir Mut, auf diese Frage nachzuspüren, wie möchtest du auf diese anziehende Liebe Gottes reagieren? Was möchtest du mit ihr machen? Vielleicht empfindest du auch, dass es viel mehr oder ganz viel Grau gibt zwischen dem Status verloren sein und gerettet sein. Und da würde ich dir voll recht geben, weil es, so wie es im Leben kaum nur schwarz und weiß gibt, sondern viele, viele einzelne graue Bereiche und graue Entscheidungen, so gibt es vielleicht auch im Hinblick auf das Thema Verlorensein und Rettung manche Teilverlorenheiten, so möchte ich das mal nennen. Vielleicht bist du zwar von Gott gefunden worden, aber du bist letztendlich noch nicht bei ihm richtig zu Hause. Vielleicht ist das so eine Teilverlorenheit, die du in deinem Herzen spürst im Moment. Vielleicht bist du zwar grundsätzlich bei Gott und zählst dich auch zu seiner Familie, aber der Platz, wo du im Moment bist, ist vielleicht nicht der, wo Gott dich letztendlich haben möchte oder wo Gott dich als Nächstes haben möchte. Vielleicht empfindest du, wenn du länger darüber nachdenkst, so ein Fragen, Gott, bin ich vielleicht so eine Art Münze? Ich gehöre zwar zu deinem Besitz, ich bin ganz und gar dein, aber du kannst mit mir noch nicht richtig arbeiten, du kannst mit mir noch nicht was richtig anfangen, weil ich noch nicht da bin, wo die anderen Münzen sind. Dann wäre die Frage für dich, wie bekommst du das raus, wo Gott dich haben möchte? Wie bekommst du raus, wie Gott mit dir arbeiten möchte, wie er dieses Wertvollsein noch stärker in deinem Herzen verankern möchte? Und ja, dann gibt es vielleicht auch so eine Teilverlorenheit, wenn jemand gerettet ist und sich ganz zu Gott zugehörig fühlt und in einer Gemeinschaft ist, aber im Hinblick auf seine Herzenshaltung Verlorenen gegenüber möglicherweise noch nicht den gleichen Herzschlag wie Jesus hat. Dass Verlorene zur Kenntnis genommen werden, aber mehr nicht. Dass der Fakt, dass in der eigenen Familie, im eigenen Umfeld, im eigenen Kontext Menschen sind, die noch nicht da sind, wo Jesus sie haben möchte. Aber es uns nicht wirklich in Bewegung bringt. Oder wenn wir ihnen begegnen, wir uns dann darüber aufregen, darüber, dass sie sich so verhalten, wie Verlorene sich verhalten. So wie die Pharisäer und Schriftgelehrten sich darüber aufgeregt haben, dass die Zöllner sich so verhalten, wie Zöllner sich verhalten, nämlich wie Verlorene. Und dass sie sich auch noch darüber aufregen, dass Jesus mehr Zeit mit ihnen verbringt als mit ihnen. Wo sie sich doch gerne auch mit Jesus, ja, nah bei Jesus sein möchten. Aber damit nicht klarkommen, dass Jesus eine Schwäche hat, eine angeborene Schwäche für die, die noch nicht da sind, wo er sie haben möchte. Vielleicht ist das auch so eine Teilverlorenheit. Und Jesus redet zu dir und heute Morgen und sagt, lass mein Herz mehr zu deinem Herzen werden. Lass meine angeborene Schwäche auch zu deiner Schwäche werden. Nicht für alle, die verloren sind, aber vielleicht für einen Menschen. Für einen, den du kennst. Dass du ihn nicht länger ignorierst, dass er dir nicht länger egal ist, dass du dich nicht länger aufregst über sein Verhalten, sondern dass du es siehst als Ausdrucksweise seiner Verlorenheit oder ihrer Verlorenheit und dass du darum ringst, dass Jesus ihm begegnet, vielleicht sogar durch dich. Wie könnte es aussehen für uns als Gemeinde? Wie können wir unsere Gemeinschaft noch stärker dazu bringen, dass wir die Liebe Gottes unter uns zum Ausdruck bringen, die so sehr für Verlorene da ist? Wie kann das noch stärker unter uns lebendig werden? Dass Menschen, die sich ihrer Verlorenheit sehr bewusst sind und sich vielleicht auch sogar scheuen, hier reinzukommen, weil sie uns für so viel besser halten, dass wir ihnen das nicht noch bestätigen durch unser Verhalten, sondern dass sie an uns sehen, wie einladend die Liebe Gottes wirklich ist. Wie können wir Menschen fördern, die von Gott mit dieser ausgesprochenen Sicht auf Verlorene beschenkt sind? Man nennt sie unter anderem Evangelisten. Das sind Menschen, die ganz stark eine Gabe von Gott bekommen haben, die zu sehen, die noch nicht da sind. Und aufgrund dieses Fokuses, den sie haben, bringen sie manchmal in eine Gemeinschaft, die einfach so schön ist und so nett ist, Unruhe rein. Weil sie dann zum Beispiel Sätze bringen wie, aber es geht doch nicht noch um mehr, dass wir uns noch mehr wohlfühlen in unserer Gemeinschaft. Es geht doch um die noch draußen sind, die noch nicht da sind. Was machen wir mit ihnen? Und in anderen kann so ein bisschen so eine Unruhe oder so ein Unfriede entstehen. Lass es doch mal gut sein. Ja, wir fühlen uns gerade so wohl und wir möchten uns doch auch um uns selber kümmern und möchten doch auch in der Nachfolge Jesu wachsen. Aber wir brauchen diese Leute, die eine gesunde Unruhe in unsere Gemeinschaft hineinbringen, damit wir den Fokus, den Gott hat, nicht verlieren. Wie können wir sie fördern? Wie können wir sie entdecken? Wie können wir ihnen den Raum geben, dass sie wirklich arbeiten können? Wie kann unser Neubau eine in Beton gegossene Einladung an Verlorene sein? Natürlich geht es nicht um den Bau, es geht um das, was darin entsteht. Aber wie kann schon das Gebäude, wie kann das, was darin geschieht, einladend sein für Menschen, sich darauf einzulassen, den kennenzulernen, um den es dort im Kern geht, um Jesus Christus? Wie können wir das fördern? Wie können wir das zum Ausdruck bringen? Und eine letzte Frage, wie können wir die Freude, die im Himmel darüber herrscht, wenn jemand sich aus der Verlorenheit retten lässt von Jesus, stärker zum Ausdruck bringen. Geht da noch mehr? Oh, ich hoffe, da geht noch mehr. Wenn Jesus sagt, im Himmel herrscht Party, der Engel, und wahrscheinlich können die engelsmäßig feiern, über einen Sünder, der aus der Verlorenheit sich retten lässt, als über viele andere, die es nicht nötig haben, sich retten zu lassen. Wie können wir diese Prinzipien, die in Gottes Welt herrschen, ein Stückchen unter uns Einklang nehmen lassen? Wie können wir feiern, wenn Menschen sich auf den Weg machen zu Gott hin? Viele Fragen. Und ich habe mehr aufgeworfen, als ich beantwortet habe. Und ich hoffe, dass wir miteinander, entweder du für dich persönlich, an dem Punkt, wo du stehst, oder wir als Gemeinschaft, wir einander helfen in der Beantwortung dieser Fragen, dass wir Gottes Herzschlag spüren, dass Gottes Herzschlag an diesem Punkt zu unserem Herzschlag wird, mehr und mehr. Und dass Menschen hineingeliebt werden in die Gegenwart Gottes und wir Menschen dabei nicht hindern, sondern eher fördern. In unserem eigenen Kontext, im Kontext unserer Gemeinde. Gott segne uns alle miteinander. Amen.